ist oder heißt, ich fühle mich ausgebrannt. Ich fühle mich ausgebrannt. Man könnte es auch betiteln Burnout oder Depression. Wenn wir in unsere Welt hineinblicken und nicht nur in unsere Welt, sondern auch in unsere Gemeinden, dann werden wir etwas feststellen. Dieses 21. Jahrhundert ist ein Jahrhundert, das geprägt ist von Angst. Nervenärzte, Psychologen, auch Seelsorger berichten, dass sie vor lauter Anfragen nicht mehr hinterherkommen. Immer mehr Menschen sind genau in dieser Situation, dass sie sich ausgebrannt fühlen, dass sie nicht mehr können, dass sie das Leben nicht mehr meistern, dass die Belastung des Alltags sie überfordern. Und ich finde das interessant, dass die Bibel uns ganz ehrlich und ganz nüchtern auch sagt, dass die größten Männer und die größten Frauen Gottes davor auch nicht gefeit waren. Und wenn wir uns heute ein Stück weit das Leben angucken oder einen Lebensabschnitt von einem Mann, den ich sehr verehre, dem Propheten Elia, einer der größten Propheten für mich mit, den es gab, dann ist es wichtig, dass wir nicht nur die gewaltigen Erlebnisse, die er erlebt hat, wo er die großen Siege Gottes sehen durfte, erleben durfte, betrachten, sondern ich möchte euch heute mitnehmen in eine Lebenssituation im Leben von diesem Elia, wo auch er am Ende war. Dieses Burnout, diese Depression, dieses am Boden sein, ist auch besonders bei Leuten, die Macher sind. Leute, die viel bewegen wollen. In der Geschäftswelt gibt es ganz viele Leute in diesem Burnout-Syndrom. Und auch in der Christenwelt ist dieses Burnout und diese Depression gerade verbreitet unter den Geschwistern, die viel tun. An allererster Stelle Pastoren, Älteste, leitende Geschwister. Was uns ganz wichtig ist bei diesem Thema, oder was mir ganz wichtig ist, dass wir nicht nur diesen Text sehen, sondern auch gucken, wie hat sich das denn so eingeschlichen in den Leben von Elia? Denn eine Depression, ein Burnout, kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ganz wichtig. Das glauben einige. Aber der Prozess hin zum Burnout, der spielt sich manchmal sogar über Jahre ab, bis dann der Punkt erreicht wird, wo die Menschen dann nicht mehr können. Und deswegen ist es mir wichtig, ein paar Dinge mit uns zu beleuchten. Das Erste, was ich euch sagen möchte, jetzt passt gut auf, Vorsicht nach großen Segnungen. Vorsicht nach großen Segnungen. Erfahrungen und besondere Segnungen bewahren nicht vor Sünde und Niederlagen. Geschwister, es ist oft in unserem Leben gerade dann der Feind, der angreift, wenn wir von großen, besonderen Segnungen kommen. Wir haben eine Familienfreizeit, der Herr hat uns mächtig gesegnet und dann kommt der graue Alltag. Meistens schon auf den Weg zurück, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, fängt der Satan schon an zu wirken, um uns das zu rauben, was Gott uns in diesen Segenstagen geschenkt hat. Und deswegen passt du auf, wenn Gott besonders in dein Leben an Segnen ist. Fang nicht an zu denken, du bist jetzt der Überflieger. Wenn du nämlich das tust, bist du kurz vor dem Fallen. Sei auf der Hut. Elia, dieser Mann hat ja gelebt in einer Situation, wo Israel alles andere als mit dem Herrn treu gegangen ist. Nachdem Salomo starb, 930 vor Christus ungefähr, hat sich dieser 12-Stämme-Staat aufgesplittet in ein Nordreich mit 10 Stämmen und ein Südreich mit 2 Stämmen. Traurig eigentlich. dass diese 12 Stämme, die zusammengehören, sind auseinandergegangen. Die Bibel ist voll davon, dass immer wieder Zerbruch da ist. Auch bei Gottes auserwähltem Volk Israel sehen wir so oft Zerbruch. Und nicht nur bei ihnen, auch in unserem Leben. Ahab war ein gottloser König. Wenn man das verfolgt, dann merkt man, dass das Nordreich durchgehend nur gottlose Leute an der Macht hatte. Das Südreich war nicht viel besser, aber da waren noch ein paar Leute, Josia, Hiskia und so, die waren noch ganz okay. Aber leider auch nicht durchgehend. Hiskia zum Beispiel, dieser große Mann Gottes, hatte einen Sohn Manasse, einer der schlimmsten und übelsten Götzendiener, den Israel je hatte. Ich finde das so schön, dass die Bibel uns das so ganz ungeschminkt sagt. Und Elia hatte keinen leichten Stand. Wir müssen nicht denken, dass wir nur in Krisen sind. Wir glauben heute im 21. Jahrhundert, so viele Probleme gab es noch nie. Da waren auch richtig Probleme. Der hat das nicht leicht gehabt, dieser Mann. Und Elia war ein Mann, sein Name sagte schon, mein Gott ist Jahwe. Und das hat er nicht nur so eine Floskel gesagt, so wie wir manchmal sagen, wir sind Christen und man sieht in unserem Leben Christus leider so wenig. Bei Elia konnte man das wirklich auch sehen, dass sein Gott Jahwe war. Das war nicht ein Bekenner, so ein Mundbekenner, so ein frommer Schwätzer. Der hat mit seinem Leben gezeigt, dass Gott wirklich Jahwe ist. Und das war damals nicht anders wie heute. Wenn man klar sich positioniert mit Jesus, heute und früher mit Gott, im Alten Testament genauso wie im Neuen Testament, wenn man sich klar zu Gott positioniert, dann wird man nicht immer überall aufgenommen mit offenen Armen, sondern gibt es Druck und Kampf und Schwierigkeiten. Und Elia lag das Volk Israel sehr am Herzen. Er war ein Prophet. Propheten waren ja Leute, die besonders berufen waren, Mittler zu sein zwischen Gott und dem Volk. Und Elia war ein Sprachrohr Gottes. Er hat die Botschaft weitergegeben von seinem Gott. Und Elia hatte ein Herz für sein Volk. Elia hat nicht gleichgültig zuschauen können, wie das Volk Israel immer mehr im Götzendienst abfiel. Leider hat Ahab eine gottlose Frau geheiratet, die Isebel. Und die hat den Baalskult und die Ashtoreth-Kulte angeführt. Götzendienst. Der Baal stand da auch für den Gott des Getreides, des Regens, der Fruchtbarkeit. Israel hat vergessen, dass ihr Gott da ist. Und das hat Elia das Herz gebrochen. Und Gott hat ihnen eine Botschaft mitgegeben. Und wir lesen im 1. Könige Kapitel 1, Vers 17, die Verse 2 bis 6, dass Elia schon ab Vers 1 in 1. König 17 hervortritt. Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Das war schon eine harte Botschaft, ne? Dem König so zu begegnen. Woher konnte der Elia dieses Wort so nehmen? Bibelleser wissen, dass Gott gesagt hat, wenn Israel nicht unter dem Gehorsam ist, dann wird auch die Frucht, Getreide und Trinken und Nahrung, das ist ein Gericht Gottes, das wird zurückgehen. Elia hat hier nicht irgendwie aus sich gehandelt und hat gesagt, jetzt hau ich mal den Volk mal was um die Ohren. Nein, Israel befand sich im Götzendienst. Und wer im Götzendienst lebt, ist nicht mehr unter dem Segen Gottes. 5. Buch Mose, der Segen und der Fluch, beides gilt. Wir wollen immer nur den Segen, wir müssen aber auch den Fluch hören. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, was passiert, wenn wir den Herrn nicht gehorchen. Wir suchen uns immer nur die Rosinen raus, wo die Segnung singt, das Johannesevangelium, wo so schöne Bilder drin sind. Aber das ist nicht alles im Wort. Sieh mal, und dieser Mann, der stellt sich dorthin und sagt es. Und das war ein direkter Angriff auf den Gott Baal, denn der stand für Regen und Frucht. Und er will damit sagen, es geschieht nur durch mein Wort. In dem Moment sagt Elia, ich habe die richtige Beziehung zu meinem Gott. Und euer Gott ist ein Götze. Ihr glaubt zwar, dass er der Gott des Regens ist, aber mein Gott bestimmt. Und eigentlich hätte Israel aufwachen müssen, denn es regnete 3 Jahre nicht. Es war Dürrezeit. Und der Baal stand für Regen und Fruchtbarkeit. Ja, wo war denn der Baal? Das war doch genug Beweis für Israel, dass sie auf dem falschen Weg sind. Und trotzdem kehren sie nicht um. Das hat Elia miterlebt. Und Männer Gottes, die mit Gott intensiv leben, denen lässt es nicht gleichgültig, wenn Menschen so leben, als Gott tot wäre. Und dann flieht der Elia. Geh von hier fort, sagt Gott, geh fort. Und dann kommt er an den Bach Krit und erlebt unglaubliche Fürsorge Gottes. Die Raben fliegen und bringen ihm was zu essen. Und aus dem Bach trinkt er. Er erlebt, wie Gott ihn nicht alleine lässt. Ganz Israel war in Hungersnot und hatte Mangel an Wasser. Aber jetzt merken wir etwas. Wer mit Gott lebt, an den mangelt es nicht. Der König, der musste Einsparung haben in sein Königreich. Aber der Elia hat jeden Tag frisches Wasser bekommen und das leckerste Essen. Wer mit Gott lebt, ist an der Quelle. Das lernen wir hier. Das hat Elia auch gelernt. Und dann wird er von dort weggenommen, weil nachher das Wasser auch Ende war. Eigentlich hätte er da verzweifeln können. Herr, wo soll ich hin? Dann sagt er, geh nach Zapat, das heutige Libanon. Ne? Geh nach Zapat zu einer Witwe. Och toll, Herr. Der führt ihn zu einer Witwe. Damaliger Zeit gab es keine Witwenrente und so. Ne? Und dann kommt er dahin, da hat die nur noch ein bisschen Brot, ein bisschen Mehl und ein bisschen Öl. Und sie sagt, geht dahin, mach mir was zu essen. Geht nicht, sagt die Frau zu ihm. Ich habe noch so ein bisschen Mehl und so ein bisschen Öl und das backe ich mir noch einen kleinen Kuchen mit meinem Sohn und dann sterben wir. Und er sagt, nein, ihr werdet nicht sterben, aber zuerst packst du für mich einen Kuchen. Ziemlich dreist, oder? Und dann sagt er, das Mehl im Topf und das Öl im Krug wird nicht zu Ende gehen. Und die ganze 3 Jahre wurde das Mehl nicht leer von dieser Frau und auch das Öl nicht. Das hat Elia erlebt. Eigentlich könnte man glauben, wer sowas erlebt, dass Vögel einen ernähren, dass vom Bachmann trinkt, wie Gott sich zu ihnen stellt, ja, der wird ja nie mehr Krise im Leben haben, oder? Das glauben wir aber auch nur. Dann stirbt der Sohn dieser Magd. Und Elia erlebt das Wunder, dass er über ihn betet. Und dieser Junge kommt zum Leben zurück. Das heißt, ein Toter steht auf. Ist das, hast du schon mal erlebt? Hast du schon mal für einen toten Menschen, warst du schon mal irgendwo in der Leichenhalle und hast gebetet oder irgendwo? Und plötzlich steht der Tote auf. Dann werden wir einen kleinen Schreck kriegen, wahrscheinlich, ne? Elia hat das erlebt. Unglaublich, oder? Jetzt könnte man sagen, ja, nachdem er die Totenauferstehung erlebt hat, der hat ja nie mehr Angst im Leben. Also wenn er weiß, dass Gott die Toten aufersteht, das war nicht nur so, wir haben das noch nicht erlebt. Aber er hat das erlebt. Für uns ist es, wir haben es noch nicht erlebt, dass ein Toter auferstanden ist. Zur Zeit Jesu konnten die das aussehen, der Jüngling zu Nain und andere, ne? Wir haben das noch nicht erlebt. Elia hat das erlebt. Könnte man sagen, ja, der, den erschreckt im Leben nichts mehr. Wenn es um den Tod geht, steht der über allen Dingen. Hat er ja erlebt. Und dann geht es weiter an diesen Karmel, da ruft er und sagt, wie lange wollt ihr in 1. Könige 18, wie lange wollt ihr auf ein Bein hier hinken, auf eine Seite, hier links und rechts, wer ist der wahre Gott? Und wir machen das jetzt so, ihr Baalpriester, dann kommt. Kamen 2 Stiere, die haben sie geschlachtet. Und dann, der Gott ist der wahre Gott, der mit Feuer antwortet. Und dann haben die Baalspriester sich dorthin getan und haben dieses Schlachtopfer auf den Altar gelegt. Und dann haben sie den ganzen Tag gerufen zu ihrem Gott Baal. Und nachher, als er nicht gehört hat, da haben sie sich geritzt und sind in Hysterie ausgeartet. Das ist auch so ein typischer Fanatismus, wo man was erzwingen will. Das ist auch so ein typisches Zeichen dafür, dass es nicht der Geist Gottes ist. Da sieht man, da war eine dunkle Macht dahinter. Die Leute haben sich selbst zerrissen. Das gibt's heute auch so Leute, die sich selbst zerschneiden. Das sind seelisch gestörte Leute. Fürchterlich. Und man will ja etwas erzwingen. Und Elia ist so ein bisschen sarkastisch und fragt so, wo ist denn euer Gott? Ist der schlafen oder geht's dir nicht gut oder was ist so? Passiert nichts. Und dann ist Elia dran. Und dann lesen wir in 1. König 18, dass er den Altar aufbaut. Mit 12 Steinen, sinnbildlich für die 12 Stämme Israels. Ich finde diese Handlung so wichtig. Er wollte damit zeigen, Einigkeit muss da sein unter dem Volk, dann kann Gott regieren. Es war das erste Mal nach der Spaltung Israel, dass jemand wieder die 12 Steine zusammensucht. Das heißt, Elia war ein Mann, dem ging es um den ganzen Ratschluss Gottes. Der war nicht zufrieden, dass nur ein paar Leute aus Israel gläubig. Nein, das ganze Volk Gottes sollte dort im Segen. Das hat er symbolisch dort gemacht mit diesen 12 Steinen auf den Altar. Und dann macht er etwas völlig Verrücktes. 12 Eimer voll gießt er in dieser Dürrezeit auf diesen Stier. Und um den Altar rum war wie so ein Graben. Das lief mit Wasser voll. Da könnte man sagen, also Elia, sag mal, merkst du noch was? Was für ein Vertrauen. Und dann ruft er zu Gott. Und Gott antwortet mit Feuer. Das ganze Wasser in den Gräben, sagt die Bibel, war pulvertrocken. Und Gott offenbart sich und die Baalspriester werden getötet. Die Sünde wird ausgerottet, so wie das auch in unserem Leben sein muss. Sünde muss ausgerottet werden und nicht gepflegt und gehätschelt. Und nachdem er diesen ganzen Sieg erlebt hat, da kommt dieses große Wunder, dass er guckt, ob es jetzt regnet. Und Elia betet und schickt seinen Diener, guck mal, eine kleine Wolke sehe ich da oben, eine kleine Wolke. Und dann betet er 7 Mal, immer wieder schickt er ihn hin. Und dann nach dem 7. Mal, es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein starker Regen und Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Hüften und lief von Ahab her bis nach Jezreel hin. Damals mussten Diener für den König voranlaufen. Obwohl Ahab ein gottloser Mann war, respektiert Elia seine Königswürde. Der hat Römer 13 schon damals praktiziert. Er hat ihn respektiert. Er hat nicht akzeptiert, was er gemacht hat. Aber als eingesetzten König hat er ihnen einen Dienerdienst getan. Das sind wahre Männer Gottes, die können dienen. Übrigens, diese Strecke, die er da gelaufen ist, bis nach Jezreel, das waren knapp 40 Kilometer. Zu Fuß, beim Regen, über Berg und Tal. Das war ein Marathon. Jetzt müssen wir das verstehen. Wisst ihr, dieser Mann hat geistliche Kämpfe gehabt. Er hat sich mit den Baal angelegt. Dahinter stehen laut 1. Korintherbrief, wenn wir das richtig lesen, auch Dämonen. Dämonen sind hinter diesen Götzen. Er hat sich mit der Finsternis angelegt. Er hat der Finsternis eine richtige Niederlage mit Gottes Hilfe verabreicht. Und diese ganze Spannung, die auf ihn lag. Und dann nicht richtig essen, nicht richtig trinken, Dürrezeit. 3 Jahre lang nur unter Druck. Dann diesen ganzen Tag dort, wo die Baalspriester die fette Niederlage kassiert haben. Er war dabei und durfte den Sieg erleben. Und dann läuft er fast 40 Kilometer bis nach Jezreel dort. Und dann steht, und Ahab berichtete der Isebel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er die Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun und so sollen sie hinzufügen. Ja, morgen um dieser Zeit mache ich dein Leben dem Leben einer von diesem gleich. Und dann steht da fürchtete er sich und machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Juda gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Und er selbst ging in die Wüste eine Tagesreise weit. Und er kam und ließ sich unter einem Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können. Und sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Da komme ich gleich zu. Elia läuft diesen Halbmarathon und da war auch er am Ende. Dann hört er diese Nachricht von dieser gottlosen Isebel. Und jetzt müssen wir einfach alles verstehen. Dieser ganze Druck, der auf diesem Mann lastete, immer vorne zu sein, immer angreifbar auch zu sein. Der hatte nicht nur Freunde, der Ahab hat die ganzen 3 Jahre ihn versucht zu finden, um ihn hier Kille zu machen. Das ist seelisch eine große Belastung, wenn du immer auf Flucht bist. Der Elia musste immer rechnen, wenn einer von Ahabs Leuten mich kriegt, bin ich nicht mehr am Leben. Kein schönes Leben, mit so einem Druck zu leben. Und so gibt es viel Druck in unserem Leben. In manchen Leuten im Geschäftsbereich, dass die Sorgen immer größer werden, dass man die Firma nicht mehr bezahlen kann. In den Familien, wo auch immer die Nöte sind. wenn man immer unter diesen Spannungen lebt, über Jahre hinweg, das zehrt einen auf. Und dann kam noch diese körperliche Belastung dazu. Und dann ist er hier an einem Punkt, wo ich sagen muss, pass auf, wenn du müde und abgespannt bist. Wisst ihr, wann die meisten Streitgespräche stattfinden in einer Ehe? Wenn beide genervt sind, wenn beide überlastet sind und sich dann hinsetzen, um Dinge zu klären zwischen Tür und Angel. Dann kannst du schon gleich den Seelsorger anrufen. Wie viel Sünde ist in unseren Gesprächen passiert, weil wir überspannt waren? Weil wir aus einer Aggression geredet haben? Weil wir nicht aus der Stille vor unserem Herrn gekommen sind? Es steht im 5. Buch Mose Kapitel 25 von Vers 17 an. Denk daran, was Amalek dir getan hat auf den Weg, als ihr aus Ägypten zog. Amalek ist immer ein Bild für Satan im Alten Bund. Amalek hat ständig mit Israel Krieg gehabt. Er hat immer Israel angegriffen. Sein Bild für die Macht des Feindes. Wie er dir auf den Weg entgegentrat und seine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir her, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Wann hat Amalek angegriffen? Als du schwach und müde warst. Und ich glaube es mir, Geschwister, der Satan, seine Lieblingstaktik ist, wenn du nervlich am Ende bist, dann greift er dich an. Und das ist das Gemeine in den Depressionen, dass gerade dann, wo man körperlich, seelisch völlig platt ist, dann kommen Dinge auf einen zu, die man schon im gesunden Zustand kaum ertragen kann. Und die dann dafür sorgen, dass man das Gefühl hat, jetzt gehen bei mir die Lichter aus. Pass auf, wenn du müde und abgespannt bist. Erkennungszeichen des Ausgebranntseins. Wir haben es hier gelesen, der Elia, der flüchtet nur noch in die Wüste, weg von allem. Das ist ein typischer, auch wenn man Depression hat, man flüchtet. Man sperrt sich in ein Zimmer ein, man möchte mit keinem mehr reden, man macht das Handy aus. Man will nur noch weg. Man flüchtet förmlich aus dem Leben. Und wer noch nie Depressionen hatte und Angstzustände, der weiß nicht, wie grausam das ist. Und so bekloppte Sprüche wie reiß dich mal zusammen, das sind Leute, die sollten lieber ihren Mund halten. Das wäre das Gleiche, wenn du jemand, der einen schweren Herzinfarkt sagst, nun reiß dich mal du zusammen und jetzt lass uns mal 10 Kilometer joggen, du Pfeife. Was würden wir mit so einem Mann machen? Den würden wir einsperren nach Ochsenzoll, oder? Und wenn deine Seele völlig am Boden ist und du so eine dumme Sprüche hörst von irgendwelchen frommen Schwätzern, dann distanzier dich von solchen unklugen Leuten. Elia war einfach am Ende, er ist geflüchtet. Er wollte allein sein, er wollte aus dem Leben fliehen, er wollte sterben. Es gibt verschiedene Erkennungszeichen. Im Gefühlsbereich sind das zum Beispiel, wenn Leute Weinkrämpfe ständig kriegen. Ein Zeichen, dass deine Seele wirklich schon in diesem Burnout ist, ist, wenn du für jede Kleinigkeit weinst. Das ist ein typisches Zeichen für Menschen, die in so einer Krise stecken. Dass sie plötzlich für jede Kleinigkeit weinen und dass vielleicht Menschen, die davor fröhlich waren, plötzlich nur noch ganz ernst gucken. Das heißt, der Verlust der Fröhlichkeit ist weg. Man kann sich an Dinge nicht mehr freuen, wo man sich früher erfreuen konnte. Man ist nur noch mies drauf. Körperlich spürt man eine übernatürliche Müdigkeit, dass man nur noch müde ist. Man möchte nur schlafen, man möchte sich nur noch verkriechen und nicht mehr raus ins Leben. Und das Schlimmste ist, gerade in dieser Phase brauchen Menschen Schlaf. Und wisst ihr, was das Schlimme ist? Dass Menschen, die in diesen Depressionen drin sind, Schlafstörungen haben. Und das, was sie unbedingt brauchen, nicht bekommen, nämlich Schlaf. Wer das nicht kennt, dass man nachts nicht einschlafen kann, weil die Sorgen einen auffressen, weil alles in einen verrückt spielt. Man betet förmlich, lass es doch Tag werden. Und wenn der Tag kommt, betet man, lass es doch Nacht werden. Es gibt Appetitlosigkeit. Manche Menschen können dann einfach nichts mehr essen. Man muss sie förmlich zwingen, dass sie was essen. Hier war das auch so. Der Engel des Herrn, der musste ihnen erstmal was zu essen machen. Man hat eine eingeschränkte Spontanität. Alles nervt einen. Für Frauen, die sonst den Haushalt gerne gemacht haben, ist plötzlich alles zu viel. Abzuwaschen, was sonst mit links gemacht wurde, möchte man am liebsten in die Tonne reintreten, alles. Man hat vielleicht früher gerne gekocht und selbst irgendwie ein Spiegelei zu machen, ist schon zu viel. Man möchte alles gegen die Wand klatschen. Am liebsten möchte man aus das Leben rausgehen. In den Gedanken findet etwas statt. Man hat eine Abneigung gegen sich selbst. Man reißt sich selbst runter. Man sieht sich nur noch als Minus. Man fängt an, sich ständig nur noch in Frage zu stellen. Aus mir wird auch nichts. Ich werde das Leben nie packen. Ich komme da nie raus. Mit mir hat Gott irgendwas verkehrt gemacht. Oder man hat das Gefühl von Wertlosigkeit. Man fühlt sich als Dreck. Man fühlt sich nicht mehr als Mensch, man fühlt sich nur noch als Last für sich selbst und für andere Menschen. Die sämtliche Motivation, irgendwas zu tun, ist wie lahmgelegt, wie eine Bremse. Man macht sich ständig Selbstvorwürfe. Man ist dabei, sich selbst niederzureißen. Menschen in dieser Phase sehen nur noch alles negativ, auch über sich. Ihre Gaben, ja, ist auch nicht so gut, könnte ich besser machen. Man reißt alles runter, bis zum schlimmsten Punkt, wo man wirklich überlegt, sich das Leben zu nehmen. Es kann so weit kommen, dass Menschen und auch Christen an einen Punkt in Depression kommen, wo sie sagen, weißt du, am liebsten raus aus diesem Leben. Und dann wird's gefährlich, Geschwister. Und da haben wir einen wichtigen Auftrag als Gemeinde, dass wir wachsam sind über Geschwister, die in solchen Phasen sind. Dass wir nicht mit klugscheißerischen Bemerkungen da kommen, sondern dass wir den Leuten sagen, du darfst ganz offen darüber reden. Du darfst ganz offen darüber reden. Elia war ein Mann Gottes und er sagt, ich wünschte mir zu sterben. Das waren Selbstmordgedanken. Die hat Elia gehabt, er konnte nicht mehr. Und ich finde das so schön, dass das nicht aus irgendeinem Mitläufermund kommt, von Demas, der die Welt geliebt hat. Da können wir sagen, er war ja auch ein Luschi. Nein, das kommt von Elia. Ich will nicht mehr. Wer bist du, wer bin ich gegen diesen Mann? Im Glaubensbereich gibt es so Versündigungsideen. Man hat Gott nur noch im Visier als den Richter, der alles nur kaputt schlägt. Big Brother watch you. Man hat das Gefühl, dass man Gott nur noch nervt. Dass man Gott nur noch lästig ist. Ach, was willst du von mir? Ich kann sowieso nichts. Ich taug nichts. Bring mich doch einfach um. Hiob war in solchen Phasen auch. Wende doch einmal dein Angesicht vor mir, dass ich wenigstens noch mal leben kann. Lass mich doch verrecken. Ich finde das so schön von der Bibel, dass sie so ehrlich ist. Man hat das Gefühl der Gottverlassenheit, verbunden mit starken Schuldgefühlen. Und verschiedene Aussagen von Menschen müssen unsere Alarmanlage angeschaltet lassen. Ne? Wenn die sagen, das Leben macht keine Freude mehr, ich kann nicht mehr, alles ist in mir traurig, ich will nicht mehr leben. Müssen wir wachsam sein. Wen betrifft es besonders? Wen betrifft es besonders? Vers 10 in 1. Könige 19. Was sagt Elia? Er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Deinen Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie danach, auch mir das Leben zu nehmen. Ich eiferte, das heißt, das sind Menschen, das sind nicht Mitläufer, das sind Menschen, die aktiv im Leben sind, die was bewegen wollen. Die trifft es oft. Es trifft Menschen, die sich ganz den Herrn Jesus hingeben wollen, aber dann ins Extreme verfallen. Es sind Menschen mit folgenden Eigenschaften. Eine übersteigerte Leistungsbezogenheit. Man denkt immer, wir müssen alles machen. Alles hängt von mir ab. Überdurchschnittliches Pflichtgefühl. Pflichtgefühl ist gut, aber man kann es auch übertreiben. Wir sind keine perfekten Menschen. Aber Perfektionisten haben eine große Gefahr, in diese Dinge reinzugeraten. Überhöhten Ansprüchen an sich und andere. Manchmal tun wir uns selbst so unter einen Druck stellen, den Gott gar nicht will. Aber wir wollen das. Gott sagt, entspann dich doch mal, das erwarte ich alles gar nicht von dir, was du da machen willst. Dann sind wir mit uns selbst nicht mehr zufrieden und dann sind wir mit den anderen nicht mehr zufrieden. Wir sind nachher mit gar keinem mehr zufrieden. Das endet nachher, dass wir auch mit Gott nicht mehr zufrieden sind. Gesteigerter Ehrgeiz und übergroße Gewissenhaftigkeit. Und man hat eine falsche Gottesvorstellung. Da komme ich jetzt gleich zu. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung? Als Elia sagt, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Wenn wir in 1. Könige 18, 36 lesen, da steht, Herr, Gott Abraham, Isaaks und Israel, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist. Das betet er auf dem Berg, wo Gott sich offenbart als der wahre Gott. Was sagt er da? Herr Gott Israels. Ne? Und hier sagt er, Herr für den Herrn, den Gott der Herrscherin. Da ist Israel nicht mehr dabei. Warum? Elia hat hier einen Denkfehler. Er denkt nämlich, dass er der einzige Gläubige ist. Er hat jetzt hier mit Israel abgeschlossen. Das sagt er mehrmals. Ich bin der Einzige, der übrig bleibt. Das ist auch etwas, was der Satan uns hineinlegen möchte. Dass alles von uns abhängt. Ich kann jetzt keine Pause machen. Geht die Gemeinde unter. Ach so, dann ist die Gemeinde auf dich gebaut. Das wusste ich noch gar nicht. Was passiert, wenn du heute Abend einen Herzinfarkt bekommst? Dann säuft die Gemeinde ab. Das ist aber ein erbärmliches Zeugnis von der Gemeinde. Wisst ihr, Geschwister, das ist ganz wichtig, dass wir nicht denken, wir sind die Alleinmachen, den entscheidenden Leute. Ich bin ersetzbar und du bist ersetzbar. Und wenn wir beide nicht mehr da sind, geht die Gemeinde weiter. Halleluja, Gott sei Lob und Dank. Entspann dich mal ein bisschen, lieber Bruder und liebe Schwester. Die Gemeinde geht nicht durch dich zugrunde. Es ist Gottes Gemeinde. Wisst ihr, der Elia, der macht einen Denkfehler. Da sprach er, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Gott fragt ihn erstmal. Gott fragt ihn. Und wisst ihr, was da steht? Stell dich auf den Berg. Jetzt begegnet ihn Gott. Wo war vor Elia? Unterm Ginsterstrauch. Im Tal. Als Gott ihm begegnet, sagt Gott, du musst auf den Berg kommen. Berge sind in der Bibel immer Demonstration von Gottes Macht. Im Tal, beim Ginsterstrauch, war Elia mit sich beschäftigt. Auf einer menschlichen Ebene. Und als Gott mit ihm anfing, Seelsorge zu machen, die entscheidende Seelsorge, holte ihn auf den Berg. Merkte, dass deine Seele wird dann gesund, wenn du dich auf Gottes Ebene begegnest. Wenn du aufhörst zu glauben, Gott greifbar zu machen, sondern wenn Gott sich dir greifbar macht. Das war der Schlüssel im Leben von diesem Elia in dieser schwierigen Phase. Und dann wisst ihr, dann hat meine Tochter ja so schön vorgelesen, Kapitel 11 bis 13. Stell dich dahin. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn. Elia hat doch immer so erlebt, Totenauferstehung, Raben fliegen, Feuer kommt vom Himmel. Da ist Gott Action. Gott ist da, wo Action ist. Da muss er jetzt da sein, oder? Und da steht da, der Herr aber war nicht in den Wind. Was? Nach dem Wind ein Erdbeben. Da ist der Herr. Da steht wieder, der Herr war nicht in Erdbeben. Aber dann kam Feuer. Und dann kommt ein kleines Säuseln. Und da war der Herr. Geschwister, wisst ihr, was wichtig ist? Eine ganz große Waffe gegen Depression ist Dankbarkeit. Und wisst ihr, wo Dankbarkeit anfängt? Nicht, indem ich den Herrn sage, danke für den neuen
für das neue Auto, das neue Haus, die neue Uhr. Sondern dass ich anfange zu sagen, Herr, ich danke dir, dass ich leben darf. Ich danke dir, dass ich heute Morgen aufstehen darf und Brötchen essen darf. Ich darf aussuchen, ob ich Roggenbrötchen nehme, Sesambrötchen und was es alles gibt. Herr, wie gut meinst du es mit mir? Ich durfte gestern Abend schlafen in einem trockenen, warmen Raum. Womit habe ich das verdient, Herr? Es sind Menschen, die sind genauso wertvoll wie ich in deinen Augen. Die liegen irgendwo gescheitert unter einer Brücke. Dieses kleine Säuseln sind diese kleinen Dinge und da offenbart sich Gott. Und wenn wir glauben, dass Gott nur in großen Action ist, wenn 1000 Menschen sich bekehren und wenn die Gemeinde von 100 auf 1000 anwächst, dann haben wir Gott nicht verstanden. Wenn ich Gott von Herzen danken kann für die Kleinigkeiten, dann bin ich geistlich gesund. Man denkt, man muss immer gewaltige Aktionen Gottes erleben. Nur ich habe die richtige Haltung vor Gott. Ich bin der Alleingläubige. Ich muss was leisten, um Gott zu gefallen. Das steckt nämlich dahinter. Du kannst nichts tun, damit Gott dich mehr oder weniger liebt. Nichts. Er liebt dich so, wie du bist. Die Liebe Gottes, die Agape, hat keine Bedingung. So unter dem Motto, naja, Ricardo, aber heute hast du die Bibel nicht gelesen. Heute gibt es nur 80% Liebe von mir. Nein. Jesus sagt, Ricardo, ich habe zu 100% bei deiner Bekehrung Ja gesagt. Du bist im Buch des Lebens. Und nichts, keine Macht der Welt, keine Probleme, der Satan und die Hölle, nichts, aber auch gar nichts kann dich aus meiner Hand retten. Du bist hier geborgen in mir. Das ist die Botschaft der Bibel. Menschen, die Depression haben, sehen das leider nicht mehr. Und sie müssen genau an diesem Punkt, Gott will mich beschenken. Gottesdienst heißt nicht, dass wir Gott dienen, sondern dass Gott uns dient. Gott redet heute zu dir, weil er dich liebt und weil er will, dass dein Leben gelingt. Und jetzt kommen ein paar Dinge, die nochmal wichtig sind. Übrigens hat er sich verkalkuliert. Er war nicht der Alleinige. Gott sagt nachher im Vers 18, und übrigens 7000 Knie haben sich auch nicht vor Baal gebeugt. Elia, mein Freund, du bist nicht alleine. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wir sind in unserem Leben, egal in welcher Lebenssituation, nie alleine. Wenn du in Depression bist, dann darfst du wissen, auch andere Männer und Frauen Gottes sind jetzt in dieser Situation auch in Depression. Das kann dir ganz, ganz groß helfen. Das kann dir ganz, ganz groß helfen. Ich möchte noch eine Sache vorlesen, die mir wichtig geworden ist. Wie geht Gott jetzt mit diesen am Boden ausgestreckten Menschen um? Wir sind doch so dabei, husch, husch, aufstehen! Elia, du alte Pfeife! Hab dir doch alles gezeigt! Hast alles vergessen mit den Raben? Jetzt reiß dich mal zusammen! Mensch, was bist du denn für ein Weichei? Dann komm mal hoch! Hören wir das? Jetzt passt gut auf. Jetzt fängt der wichtigste Teil der Predigt an. Jetzt. Und jetzt hört gut zu. Als Elia dort lag. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Steinen gebacken und ein Krug Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder hin. Und der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist weit für dich. Da stand er auf und aß und trank und er ging in die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Horeb, den Berg Gottes. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da. Wie begegnet Gott diesem Mann am Boden? Er macht ihn ein leckeres Essen. Wir hätten ihn erschlagen. Wir hätten die Peitsche rausgeholt. Wir wären mit Bibelsprüchen gekommen. Wir hätten ihn aus dem Dienst genommen. Wir hätten gesagt, du bist ein Schauspieler. Reiß dich mal zusammen, du Weichei. Wir verstehen gar nichts. Wir verstehen gar nichts von der menschlichen Seele. Der, der die menschliche Seele geschaffen hat, ist Gott und wir sollten auf ihn hören. Was macht Gott? Und jetzt hört gut zu. Vielleicht bist du momentan in Depression. Und jetzt möchte ich dir ein mutmachendes Wort geben. In der dunkelsten Stunde von Elia hat Gott ihm den größten Dienst getan. Er hat die Himmelsküche für ihn gemacht. Ich wüsste keine andere Bibelstelle, wo Gott persönlich Brot backt und Trinken gibt, als nur hier. Jesus hatte die Vermehrung des Brotes gemacht. Da hat er was bekommen von so einem kleinen Junge. Das war auch schon gewaltig. Abraham hat, ohne das zu wissen, Engel beherbergt. Auch gewaltig. Aber hier macht Gott aus dem Nichts ein Brot und ein Wasser. Das hat bestimmt besser geschmeckt als Wollwerkwasser. Ausgerechnet Brot und Wasser, das war doch in dieser Dürrezeit so selten. Ich glaube, dass Gott damit auch zeigen will, weißt du, was du zum Leben brauchst, das kriegst du von mir. Und dann lässt Gott ihn das zu. Und er schläft wieder. Und Gott lässt ihn schlafen. Und dann wacht er ihn wieder auf und sagt, Kollege, dein Akku ist noch nicht voll, ess nochmal. Sieh mal, wie begegnet Gott diesen am Boden zerstörten Mann? Das Erste, was er auch sagt, steh auf und iss. Das heißt, nicht Elia begegnet den Engel, dafür war er viel zu schwach, sondern der Engel begegnet Elia. Gott ist immer der Erste, der dir die Hand reicht. Gott kam zu ihm und sagt, hey Kollege, steh mal auf und iss was. Gott erinnert diesen Mann an das, was er früher, als ihm das gut ging, ganz normal immer gemacht hat, gegessen. Aber wenn man am Boden in Depression ist, dann kann man die einfachsten Dinge im Alltag nicht mehr schaffen. Und dann kommt der Herr und hilft und sagt, komm, ess mal was, mein Junge. Und dann nochmal gibt er ihm was zu essen. So begegnet Gott diesen Menschen. Was hat das uns zu sagen? Es gibt bestimmte Dinge, die wir lernen können, wenn wir in diesen Depressionen sind. Das erste ist, wir dürfen zur Ruhe kommen bei Gott. Wir dürfen mal diesen ganzen Leistungsdruck und diese ganzen Belastungen ganz ehrlich bei ihm liegen lassen. Und sagen, so Herr, ich kann jetzt nicht mehr und jetzt möchte ich in deine Seelsorge gehen. Und dann ist Folgendes wichtig. Wir müssen wieder ganz neu lernen, vernünftig zu essen und zu trinken. Das hört sich jetzt vielleicht sehr einfach an, aber genau das ist es. Sieh mal, wisst ihr, was uns verloren gegangen ist in unseren Familien? Wir tun nicht mehr vernünftig in Ruhe essen gemeinsam. Manchmal ist es auch nicht mehr möglich, wenn die Kinder zu groß sind, aber zumindest Armbrot oder, und wenn es einmal in der Woche ist, wisst ihr, was für ein Segen das ist, wenn man an einen Tisch zusammensitzt und in Ruhe isst und vielleicht noch eine kleine Andacht hält, zusammen betet. Geschwister, da fängt es an, zur Ruhe zu kommen. Überleg mal neu, bau diese Dinge wieder neu in dein Leben ein. Mach es dir wieder neu gemütlich mit deiner Familie. Und lass es nicht zu, dass der Satan dir diese Zeit raubt. Mach das Handy aus, mach die Klingel aus und dann bist du nur mit deiner Familie ganz allein. Du wirst sehen, welche eine Kraft in eure Familie hineinkommt. Das Zweite, wir müssen wieder lernen, auch vernünftig genügend zu schlafen. Das ist so wichtig. Das kann ich aber nicht, wenn die Flimmerkiste bis morgens früh um 10 da angeht. Gewöhn dir an, nicht vorm Fernseher einzuschlafen. Das ist leider bei manchen Leuten so Sitte. Da musst du dich nicht wundern, dass auch die Fernsehgedanken dein Unterbewusstsein prägen und deine Träume. Mach diesen Kasten frühzeitig aus. Schlag deine Bibel auf und lese nochmal einen Psalm. Und dann leg dich hin. Dann wirst du anders schlafen. Der dritte Ratschlag. Sei mal wieder ein bisschen sportlich aktiv. Du musst jetzt nicht gleich im Fitnesscenter gehen und dich anmelden und jeden Tag jetzt irgendwie, aber ein bisschen spazieren gehen. Wisst ihr, der Elia, der hat diese 40 Kilometer gelaufen und als er dann von dem Ginsterstrauch zum Berg Horeb, das waren 300 Kilometer, in 40 Tagen, so knapp 8 Kilometer pro Tag, aber das war auch so, ne? Das heißt, das hilft. Sport hilft. Viele Menschen machen das nicht, aber so ein Spaziergang, der hilft. Wenn du abends 10 Minuten mal spazieren gehst, das wird dein Leben verändern. Und wenn du dann vielleicht mal mitten beim Spazierengehen mal so für 10 Sekunden stehen bleibst und mal in den wunderbaren Himmel guckst, in die Wolken, die Gott alle in seiner Hand hält, und deine Gedanken verlierst an Gott und dir neu bewusst wird, Herr, wie groß bist du? Das ist die beste Seelsorge. Gott hat uns die Natur gegeben. Nicht, dass wir die Natur anbeten, aber die Natur ist uns gegeben, damit uns das auch seelisch gut geht. Und Seelsorge pflegen. Sei nicht so stolz und so vermessen zu denken, du kommst da alleine raus. Du wirst nicht alleine rausgehen. So wie Elia einen Engel braucht, so brauchst du auch einen Engel. Ich jetzt nicht unbedingt vielleicht den Engel Michael, wenn er hat, kann er auch machen, der Herr, aber so habe ich noch nicht erlebt. Aber du brauchst Menschen. Und wie lernt man Menschen kennen? Indem man eine Beziehung aufbaut. Vielleicht hast du keine Menschen, vielleicht liegt es aber auch an dir. Bau Freundschaften auf zu gläubigen Menschen. Noch etwas Wichtiges. Hab Zeit für dich selbst. Auch ihr Ehefrauen, ihr Frauen, ihr braucht Zeit für euch selbst. Es ist sehr anstrengend, immer mit Kindern unterwegs zu sein und den ganzen Tag in der Schule und dann kochen und Haushalt. Aber ihr braucht Zeit für euch selbst. Wenn du keine, ich sage euch jetzt was, das ist hart, was ich anhöre, aber das sage ich jetzt mal so hier raus. Wenn du keine Zeit mehr für dich hast, dann liegst du schief in dein Glaubensleben, das sage ich dir. Du musst Zeit für dich haben. Und das Wichtige, hab auch Zeit für deine Familie und für deine Freunde. Ich habe noch nie jemanden auf dem Sterbebett gehört, der gesagt hat, oh, warum habe ich so viel Zeit mit meinem Sohn und mit meiner Tochter verbracht? Furchtbar. Aber ich habe manchen schon gehört, der gesagt hat, hätte ich mir doch mehr Zeit für meinen Sohn, für meine Tochter und für meine Frau genommen. Nimm dir diese Zeit und schaff Oasen in dein Leben. Bau mal so ein Highlight ein, einmal im Monat, da brauchst du nicht viel Geld, aber gönn deiner Seele was Gutes. Einmal im Monat mal irgendwo an ein Wasser spazieren gehen, für eine Stunde, brauchst du kein Geld. Gott hat uns alles gegeben. Und was wichtig ist, lerne Nein zu sagen. Wisst ihr, Leute, die in diesem Burnout, in dieser Ausgebranntheit sind, die können nicht Nein sagen. Jemand sagt, kommst du mich besuchen? Ja, ich komme. Obwohl ich gar keine Zeit habe. Und jetzt passiert Folgendes. Der Terminkalender ist voll. Jetzt hast du aber schon Ja gesagt. Jetzt willst du die Person auch nicht enttäuschen. Was passiert? Du kommst mit so einem Gesicht nach Hause. Deine Frau wartet eigentlich. Wir wollten einkaufen gehen, ne? Keine Zeit. Ich komme gleich wieder. Die Frau steht und sagt, was ist mit dir los? Dann gehst du zum Termin, da kommt dann die Smiler. Hallo, lieber Bruder, liebe Schwester. Machst du denn, Frau Max, und kommst nach Hause? Die Frau hat Sonnenhals, zu Recht. Und du regst dich noch über sie auf. Guck mal, was für eine Ungeistige. Nein, du hast falsche Prioritäten in dein Leben gesetzt. Lass dich nicht von anderen Menschen bestimmen. Lerne Nein zu sagen. Wisst ihr, wie viele Leute mich anrufen, ob ich sie mal besuchen kommen kann? Ich könnte von morgens bis abends überall Besuchsdienste machen, aber ich mach sie nicht. Warum? Ich muss gucken, wo habe ich meine Zeit und wo habe ich sie nicht. Und ich lasse mich von keinem, auch in dieser Gemeinde, von niemandem unter Druck setzen. Ich werde dorthin gehen, wo der Herr mir zeigt, hier habe ich dir Zeit eingeräumt und da gehe ich hin. Ob Leute ärgerlich auf mich sind oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Sondern ich möchte meine Zeit, das ist das Wertvollste, was ich habe, für Christus einsetzen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Die Termine mit Gott sind wichtiger als die Termine für Gott. Die Termine mit Gott sind wichtiger als die Termine für Gott. In Markus 1, die Verse 35 bis 39, war eine große, gewaltige Sache da. Die Menschen wollten Jesus hören.
Hey, du musst kommen, her.
Und Jesus ist im Dunkeln, in der Stille mit seinem Vater. Und die kommen, Petrus, wir haben dich schon gesucht, jetzt wieder dahin. Die wollen alle, dass du kommst. Und Jesus sagt, nein.
Was?
Die wollen sich bekehren. Ich gehe trotzdem nicht. Andere müssen das auch hören. Und er geht. Sieh mal, das ist für uns wichtig, dass wir nicht Menschenknechte werden. Dass Menschen uns hin und her schieben. Und das ist leider bei Leuten, die in diesen, die Macher sind, da wollen alle Leute kommen, ne? Ist ja auch was Schönes, ne, wenn ich, jeder kommt, könntest du mich mal besuchen, komm, kannst du mit mir mal Seelsorge machen? Wir müssen einfach auch lernen, es gibt auch andere Brüder und Schwestern, die das können. Also Christian Rosenberg ist nicht der einzige Seelsorger und ist auch nicht der einzige, der die Bibel auslegen kann. Auch Ricardo kann das. Auf einer anderen Art. Und Hatte kann das auch. Wunderbar. Hatte ist ein sehr guter Zuhörer. Ist eine wichtige Eigenschaft als Seelsorger. Hat einen wertvollen Dienst in Berlin gemacht. Mindestens genauso wichtig wie mein Dienst, war sein Dienst. Und das müssen wir kapieren. Und dann etwas Wichtiges, setz deine Prioritätenliste nochmal neu in dein Leben. Meist Menschen, die in diesen ausgebrannten Ding hineinkommen, Burnout und Depression, die haben irgendwo falsche Prioritäten gesetzt. Bitte den Herrn, Herr, was ist wirklich für mich dran? Und dann werden wir merken, wir haben so viel Zeitfresser, das müssen wir nicht machen. Wir müssen nicht überall dabei sein. Ja, wir machen eine Probe da, kannst du dabei sein? Und dann gehen wir da noch hin. Ich muss doch nicht überall dabei sein. Mache ich nicht mehr. Nein, mache ich nicht. Du kannst Lieschen hingehen oder eine Frau, du nie, du kannst das auch machen. Ich muss nicht überall sein. Eines Tages der Schwiegervater von Jethro, der sieht bei Mose, Menschen rein, raus. Der hat geguckt, mein armer Schwiegersohn, der Mose. Und dann nimmt er Jethro ihn und sagt, mein lieber Schwiegersohn, wenn du so weitermachst, bist du bald auf einer Bahre. Mach das nicht. Die wichtigsten, hauptentscheidenden Punkte, da können sie zu dir kommen und dann hol dir Leute, die andere beraten. Und der Mose war nicht so dumm, wie wir oft sind. Der hat auf seinen Schwiegervater gehört. Mein Schwiegervater habe ich auch schon oft gehört. Ne? Nicht immer bei allen, aber oft höre ich auf ihn. Ne? Hat mir schon viele gute Ratschläge gegeben. Und dann ist das weise zu hören. Gib Dinge ab. Gib Dinge ab. Manche werden am Anfang gucken. Ich weiß, wie das bei mir war. Ich habe auch so ein Syndrom. So ein Nicht-Nein-Sagen-Syndrom. Ne? Mich kannst du abends auch anrufen. Ich sage immer ja. Mittlerweile habe ich das abgelegt. Ich bin Gott dankbar. Erste Zeit habe ich dann immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Oh, jetzt hat der Bruder, die Schwester mich angerufen und ich komme nicht. Oh. Und ich bin Gott dankbar, dass ich frei von diesen Dingen bin. Und das Letzte, was ich euch sagen möchte, die ihr in Depression seid, was Gott anfängt, führt er zu Ende, auch bei dir. Philipper 1, Vers 6. Gott kommt mit dir weiter, liebe Bruder, liebe Schwester. Verzweifle nicht. Gottes Liebe erwartet keine Gegenleistung, 1. Korinther 13. Du darfst jetzt schwach sein. Wenn du in dieser Phase bist, du darfst schwach sein. Nimm dir diese Auszeit. Und Gott ist letztendlich der Handelnde, Philipper 2, Vers 13. Es kommt nicht auf deine Leistung an. Gott will dich, nicht deine Leistung, er will dich. Und dann etwas ganz Wichtiges. Gottes Gemeinde bleibt bestehen. Und hör mal gut zu, auch wenn du nicht mehr da bist. Und das Letzte. Gott hat ein ganz, ganz großes Herz für schwache Menschen. 2. Korinther 12, Vers 9. Paulus betet und Gott sagt, nein, ich nehme dir diese Last nicht. Meine Kraft kommt in den Schwachen zur vollen Entfaltung. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Und das muss man lernen. Und damit möchte ich schließen. Ich glaube, wir können erst dann andere Menschen richtig zum Segen werden, wenn wir gelernt haben, uns selbst von Gott dienen zu lassen. Ich glaube, wenn wir so merken, Herr, ich kann jetzt nicht mehr. Und wenn wir durch so eine Krise durchgegangen sind, dann erst können wir andere Menschen zum Segen werden. Und damit möchte ich einfach so schließen. Wir haben einen großen Gott, der auch aus solchen Krisen herausführt. Manchmal dauert das länger, wie man sich vorstellen will. Ich weiß auch um Menschen, die Depressionen haben. Manche schon über Jahre. Manche müssen vielleicht ihr ganzes Leben damit leben, schwache Nerven zu haben. Und es ist manchmal auch so, das möchte ich zum Schluss nochmal sagen, mich haben manchmal Leute gefragt, und wie sieht das aus mit Medikamenten? Und dann sage ich ganz offen, Eine gesunde, gute Seelsorge ist eine ganzheitliche Seelsorge. Geist, Seele und Leib. Und es gibt Depressionen, Form einer Depression, da braucht man auch mal Medikamente. Es gibt Phasen, die habe ich selbst erlebt, wo man nicht mehr schlafen kann. Man muss da aufpassen, man müsste da auch immer wieder gut mit einem Seelsorger drüber beten, auch dass Gott einen die Weisheit dafür gibt. Nicht, dass man sich einfach zupumpen lässt, wie es heute so der Fall ist, ne? Dann schluckt man einfach und ist dann irgendwie zugebeamt. Das kann auch nicht die Lösung sein. Aber es gibt Situationen, da ist es auch gut und richtig, Medikamente zu nehmen. Gerade Menschen, die dann Einschlafstörungen ganz schlimm haben. Ich kenne depressive Leute, die haben Tage nicht schlafen können. Leute, das macht ihr noch ein paar Tage weiter, dann kratzt ihr ab. Das kann nicht der Weg Gottes sein. Sieh mal, wenn du Herzprobleme hast, dann nimmst du gute Medikamente für dein Herzen. Wenn du Blutdruck hast, gibt es Blutdrucktabletten. Und wenn deine Seele krank ist, dann gibt es auch heutzutage schon vieles Gutes. Nicht alles, will ich auch nicht sagen. Manches ist auch wirklich, wo ich sage, da werden Leute stillgelegt oder so. Das kann nicht unser Ziel sein. Aber Nüchternheit bleiben, schön nüchtern bleiben und sich schlau machen. Und ich bin so Gott dankbar, dass es auch heutzutage gläubige Ärzte gibt. Und du bist da nicht allein, da kann man auch fragen, lieber Bruder, wie siehst du das hier? Ja, und da gibt es genügend Leute, die uns da helfen können. Lasst uns da gesund mit umgehen. Und ich möchte euch bitten, nehmt das für euer Leben mit. Wenn ihr mit einem Menschen zu tun habt, der in Depression ist, passt genau auf, was ihr sagt. Und gewöhnt euch eins an, diese blöden, dummen Sprüche. Reiß dich mal zusammen und was ist mit dir los? Das nächste Mal, wenn ihr einen depressiven Menschen habt, denkt an 1. König 19. Wie hat Gott sich zu diesem Elia gestellt? Er war für ihn da. Keine Vorwürfe. Er hat zu essen gemacht, zu trinken gemacht. Wisst ihr, was dieser depressive Mensch am allerwenigsten braucht? Ist noch mehr Druck. Und manche frommen Leute schieben noch mehr vom Druck. Ja, du musst jetzt aber kommen und die warten alle auf dich in der Gemeinde, deinen Platz und so. Kannst uns hier nicht alleine lassen. Wo ich denke, lieber Gott, die sind ja fürchterlich. Lass uns nicht solche Menschen werden. Lass uns Menschen werden, die nüchtern sind. Amen.